Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Zu Gast ist heute Deutschlands einziger Professor für Feuerökologie. Johann Goldammer heißt er. Er erforscht das Feuer, er verhindert Feuer. Erstmal guten Tag, Herr Goldammer.
Einen schönen guten Tag.
Sie haben beruflich so viel mit Feuer zu tun. Haben Sie denn zu Hause auch einen Kamin oder zumindest einen Ofen?
Also einen Ofen haben wir zu Hause. Und da muss ich immer wieder gestehen, da sitze ich sehr gerne davor und verbrenne das Holz aus dem Garten, aus dem Wald. Der Ofen macht Wärme, produziert aber auch eine Atmosphäre, einschließlich dem Geruch. Und das erinnert mich natürlich immer an das andere große Thema.
Aber Sie haben Feuer schon so grundsätzlich erstmal gern.
Naja, das Verhältnis zum Feuer ist natürlich auch ambivalent, ja, weil es eben diese beiden Seiten gibt vom Feuer. Die positive, aber eben auch die destruktive, die zerstörerische. Und so muss man sich im Grunde genommen diesem Element, es ist ja eines der Elemente der Natur, mit einer gehörigen Distanz und auch vielleicht aber Respekt nähern.
Johann Goldammer ist Feuerökologe. Das ist ein Beruf, den er für Deutschland und auch in Deutschland selbst erfunden hat. Er verhindert nicht nur Landschaftsbrände, er legt auch welche. Warum machen Sie das, Herr Goldammer?
Naja, als wir anfingen oder als ich persönlich anfing, mich mit einem Fachgebiet zu befassen, was wir dann eingedeutscht haben, nämlich Feuerökologie, das liegt viele Jahre zurück, reicht bis in mein Studium der Forstwissenschaft an der Universität Freiburg zurück. Da habe ich sehr schnell erkannt, dass das Feuer in der Natur, in natürlichen Ökosystemen auch eine bestimmte Rolle, eine Funktion hat. Und die geht etwas weiter als dieses nur Verbrennen oder vielleicht auch Zerstören.
Also es ist im Grunde, was wir eingangs hatten, es gibt gute und es gibt schlechte Feuer?
Es gibt eine ganz große Bandbreite von Situationen in einem Ökosystem, wo ein Feuer zum Beispiel durch die Natur entsteht. Das ist im Wesentlichen und auch heute noch der wichtigste Grund, der Blitzschlag. Es gibt dann noch so ein paar exotische natürliche Gründe. Wenn man dann zum Beispiel um Vulkanregionen schaut, da kann es auch sein, dass mal Vulkanismus ein Feuer in Gang setzt. Es gibt übrigens auch ganz skurrile Situationen, die wir im südlichen Afrika beobachtet haben, wenn dort Affen sich gegenseitig mit Steinen beschmeißen und dann die Steine so einen Funken auslösen, ja? Und dann ein Feuer entsteht.
Also Affen haben wir ja hier nicht so viele in Deutschland. Unser Funkhaus steht in Berlin, also mitten in Brandenburg. Und wir haben hier natürlich im Berlin-Brandenburgischen alle gelernt, Feuer ist eine Gefahr. Also über die Hälfte aller deutschen Waldbrände finden in Brandenburg statt. Sie haben aber selbst in Brandenburg mal selbst ein Feuer gelegt. Also warum machen Sie das? Warum legen Sie Feuer?
Ja, hier in unserem Kulturraum nennen wir dieses bewusste Feuerlegen kontrolliertes Brennen. Und das praktizieren wir im Naturschutz. In Deutschland und vor allen Dingen eben auch in Brandenburg gibt es eine große Zahl von Offenlandökosystemen. Das sind vor allen Dingen die Heideflächen, die Zwergstrauchheiden. Das sind Offenlandökosysteme, in denen Bäume eine untergeordnete Rolle spielen, sondern diese Heidevegetation. Und dort finden Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, wie wir sie im Wald nicht finden. Diese Heideökosysteme sind aber hier bei uns in Mitteleuropa durch den Menschen, durch unsere Kulturtechniken entstanden, durch intensive Nutzung, vor allen Dingen durch Schafbeweidung, aber eben auch durch die Nutzung der nachwachsenden Biomasse als ein ganz wichtiger Rohstoff für den heimischen Herd, für den heimischen Stall oder aber auch die Rohhumusauflagen, die wurden verwendet, um früher die Reetdächer im First abzudecken. Und so wurde aus diesen Ökosystemen durch Beweidung, durch Maht, durch das sogenannte Pluggen, das Heraushacken der Humusauflagen, Dadurch wurden viele Nährstoffe exportiert und diese Standorte sind eben dadurch gekennzeichnet, dass sie relativ arm sind, weil immer wieder diese Nährstoffe herausgenommen wurden. Und einer der Techniken war auch das kontrollierte Brennen. Das kennen wir aus alten Unterlagen und zwar aus folgendem Grund. Die Heide, die sehr gerne von Weidetieren angenommen wird, vor allen Dingen den Heidschnucken, die fängt so im Alter von 15 Jahren und darüber zu verholzen an. Und dann wird praktisch die Heide nicht mehr angenommen durch die Weidetiere. Und das ist der Moment, wo sie eben anderweitig genutzt wird. Oder
also die finden da dann nichts mehr zu fressen.
Genau.
Und dann brennen sie das ab.
Und das haben unsere Altvorderen teilweise auch schon gemacht. Die haben natürlich dieses Material besser verwerten können für den heimischen Herd oder für den Stall, aber sie haben es auch gebrannt. Und nun kommt der große Zufall oder Glückstreffer für diese Offenlandökosysteme, dass diese Zwergstrauchheiden sich ganz wunderbar regenerieren nach diesen Eingriffen, egal ob das mechanisch ist oder durch Feuer. Und dann die frische, die nachwachsende Heide sehr vital wieder aufwächst und dann eben wieder durch die Weidetiere angenommen wird. Und so gehört eben auch historisch gesehen das Feuer zu einem Nutzungszyklus. Und also heute ist es noch so, dass wir jetzt eben weniger Beweidung haben, wir haben auch weniger andere intensive Nutzung der Heide, sodass das Feuer als eine Pflegemaßnahme, um die Heide zu verjüngen, praktisch mehr in den Vordergrund tritt. Und das ist das, was wir hier machen, auch in Brandenburg beispielsweise.
Also könnte man, Kess, sagen, das Feuer gehört zu Deutschland?
Das Feuer gehört zu Deutschland, wie eigentlich zu ganz vielen Kulturlandschaften der Erde.
Also das heißt, das, was wir jetzt alle internalisiert haben, hier Vorsicht, Waldbrandgefahr, passt bloß auf, bloß kein Feuer, ist das dann falsch?
Naja, hier kommt ja wieder dieses Ambivalente rein und die zweischneidige Sache, dass das Feuer in anderen Ökosystemen, zum Beispiel in den meisten Wäldern hier bei uns, absolut destruktiv ist und zerstörerisch. Unser Wald hier in Mitteleuropa, der hat sich im, und ich nenne es mal so, im alten, gemäßigten Klima, wir stehen ja nun am Beginn eines sehr ausgeprägten Klimawandels, aber bislang hat der Wald sich in der gemäßigten Zone ja im Einklang mit dem Klima entwickelt und der sieht bei uns viele Baumarten vor, in den naturnahen oder halbnatürlichen Waldgesellschaften, aber auch in den intensiv bewirtschafteten Wäldern, die sind feuerempfindlich. Und wenn es da brennt, dann haben wir ein Problem.
Sagt der Feuerökologe Johann Goldammer. Er leitet die Arbeitsgruppe Feuerökologie des Max-Planck-Instituts für Chemie und auch das Global Fire Monitoring Center, also das globale Feuerüberwachungszentrum, angesiedelt an der Uni Freiburg. Aber hauptsächlich, den Eindruck habe ich zumindest gewonnen nach dem Studium der Homepage, ist Johann Goldammer in der ganzen Welt unterwegs. Heißt das, Herr Goldammer, die Feuerökologie lebt von der internationalen Vernetzung?
Nun, das Feuer ist ein globales Phänomen. Und wenn wir da mal einfach mit der Frühgeschichte anfangen und viele nennen ja die Erde den Feuerplaneten Erde, so hat sich die Erde mit dem Feuer entwickelt, sozusagen in der Evolution oder koevolutionär. Als sich die Erde dann so ein bisschen abgekühlt hat und die Kontinente sich stabilisiert haben und sich in den verschiedenen Klimazonen, vor allen Dingen nach der letzten Eiszeit, die Vegetation entwickelt und auf die jeweiligen Klimazonen eingependelt hat, dann gibt es tatsächlich dieses Phänomen Feuer weltweit. Von Natur aus allerdings, in den, wenn wir jetzt mal einige hundert Jahre zurückgehen, in einigen Regionen war es nicht vorhanden. Das sind beispielsweise die äquatorialen Regenwälder, wo in dem bisherigen ausgeglichenen Klima, dem Tropenklima, bevor der Mensch intensiv in diese Waldgesellschaften eingegriffen hat, das Feuer nicht vorkam. Das lag allein an den Klimabedingungen, obwohl gerade in den Tropen die Blitzschläge oder die Gewitter eine ganz enorme Rolle spielen. Aber in den äquatorialen Tropenregionen kommen sie stets mit starken Niederschlägen oder kamen in der Vergangenheit. Ja? Und das bedeutet, dass sich hier diese Tropenwälder zwischen dem Amazonas-Tiefland, dem Zaire-Becken und Südostasien vor allen Dingen im maritimen Kontinent von Indonesien auf diese Nichtfeuerumwelt eingestellt haben. Die Regenwaldbaumarten haben alle sehr dünne Borken, sehr dünne Rinde. Ja, wenn hier ein noch so schwaches Bodenfeuer auftaucht, dann werden diese Bäume sehr stark geschädigt.
Und das tut der Mensch ja gerade mit großer Begeisterung. Dieses Global Fire Monitoring Center überwacht, also nehme ich an, so lautet ja der Name, also globales Überwachungszentrum, überwacht also dann die Landschaftsbrände in der ganzen Welt. Das heißt, da können Sie sehen, überall, wo es brennt?
Die Augen, die die Brände weltweit überwachen, die sind eigentlich positioniert im Weltraum. Das sind heute die Satelliten, eine große Zahl von Satelliten, die mit einer Sensorik ausgestattet sind, die entweder aktive Feuer erkennen oder auch die Langzeitfolgen von Feuer erfassen können. Das ist eigentlich das klassische Monitoring, das durchgeführt wird von verschiedenen Programmen, sei es Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur in Deutschland, die NASA oder Copernicus. Und das sind Dinge, die wir gar nicht mal direkt machen. Unser Monitoring bezieht sich tatsächlich eher auf die Beobachtung, was der Mensch, was die Politik mit diesem Thema macht. Und dann kommt der nächste Schritt. Unser Zentrum arbeitet an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und Anwendung. Und das ist die Situation, wo wir das bestehende Know-how aus dem Bereich Feuerökologie, aber auch den benachbarten Wissenschaftsbereichen bis hin zur Klimaforschung und so, versuchen einzubringen und einzuspeisen in politische Entscheidungen.
Wobei Sie da ja auch manchmal Gründe liefern, die einen verwundern. Also wir hatten in den letzten Jahren zum Beispiel auch immer wieder große Brände in der Nähe von Städten oder von Siedlungen, also in Griechenland, in Kalifornien. Und das soll an der wilden Vegetation liegen, die dort inzwischen wächst, weil seitdem diese Gebiete nicht mehr landschaftlich genutzt werden, sondern eben so zersiedelt sind und dann mit schönen Gärten und Sträuchern und so weiter. Das finde ich so einen Widerspruch. Wir lernen doch gerade eigentlich, wir sollten möglichst alles stehen lassen aus Umweltschutzgründen für die Insekten, für die Tiere und keine Flurbereinigung vornehmen.
Da sprechen Sie genau ein ganz, ganz großes Dilemma an, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist tatsächlich so, dass die Anforderungen, die wir an die Natur stellen, sehr umfangreich sind und teilweise sich gar nicht miteinander vertragen. Was soll denn zum Beispiel die Natur liefern? Oder nehmen wir mal den Wald als Beispiel. Der Wald liefert erneuerbare Ressourcen, wie zum Beispiel Holz, ein Rohstoff, der nachwächst. Und da fängt es sich schon an zu beißen, wenn man jetzt sagt, wir wollen ja keinen Wald als eine reine Holzplantage oder Holzlieferant nehmen. Der Wald hat noch andere Funktionen. Und da kommt jetzt zunächst mal die Erkenntnis, dass der Wald noch mehr liefert als ein Lieferant von reinem Wasser, von guter Luft, für die Erholungsfunktion. Das hat sich alles so nach und nach entwickelt und ist in die Konzepte von der Forst- oder Waldwirtschaft eingeflossen. Und nun kommt in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch der Anspruch, dass der Wald ein Hort von Biodiversität sein sollte, gleichzeitig auch Kohlenstoff binden soll, Kohlenstoff, der nicht in die Atmosphäre gehört, sondern besser am Boden gebunden ist. Und dann sind wir damit konfrontiert, dass wir jetzt plötzlich durch den Klimawandel weltweit, siehe dieser Tage in anderen Regionen der Welt oder auch in Deutschland, durch diese langen, extremen Trockenzeiten ein ganz großes Risiko an extremen Feuern haben, die unter anderem dadurch genährt werden, wenn diese anderen Funktionen der Waldbewirtschaftung erfüllt werden, nämlich dass ganz viel Totholz im Wald rumliegt, gut für die Biodiversität, gut für die Kohlenstoffspeicherung, aber Brennstoff für extreme Waldbrände.
Und gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Da müssen wir jetzt darüber nachdenken, ob die Kulturpraktiken, die verloren gegangen sind, was sind sie denn, die alten Kulturpraktiken? Das ist zum Beispiel intensive Beweidung, intensive Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs, pflanzliche Biomasse oder Holz zum Kochen, zum Heizen. Alles das, was unsere Vorfahren gemacht haben. Ja, die haben jedes Stückchen Biomasse verwertet. Und dadurch waren unsere alten Kulturlandschaften viel weniger brennbar für Wildfeuer, als es heute der Fall ist.
Warum, Herr Goldammer, sind Sie eigentlich so viel in der Welt unterwegs? Äthiopien, Australien, Kalifornien, Sumatra, Russland. Reisen Sie dahin? Sie haben vorhin gesagt, Ihr Zentrum ist an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik. Reisen Sie dahin auf Einladung der Regierung, als Berater? Was ist da Ihre Funktion?
Ich glaube, wenn ich das mal aus der Entstehung der Freiburger Arbeitsgruppe und des Zentrums für globale Feuerüberwachung sehe, stand am Anfang tatsächlich der Aspekt der Forschung oder auch der Notwendigkeit, das Feuer im anfänglich gesagten Sinne überhaupt zu verstehen, welche Rolle das Feuer in Ökosystemen hat, welche Gefahren davon ausgehen und wie wir es bewältigen können. Und da hat sich ja dieser Begriff Feuermanagement entwickelt. Und da sehen wir in den verschiedenen Kulturkreisen und in verschiedenen Ökoregionen der Welt beispielsweise die Feuerpraktiken der Aborigines in Australien, die Indianer Nordamerikas, die ihre großen Bison-Weideflächen, die Prärien, freigehalten vom Baumaufwuchs durch Feuer, weil sie eben dort die Grundlage und der Lebensraum für das Überleben der indianischen Bevölkerung waren. Und diese sehr facettenreiche Abhängigkeit zwischen Mensch, Natur und Feuer, die finden wir eigentlich in allen Lebensräumen mit gewissen Ausnahmen, zum Beispiel bislang vorhin erwähnt der tropische Regenwald oder die arktische Tundra, aber auch da ändert sich das gerade. Und daraus zu lernen und jetzt die Schlussfolgerungen für die Anwendung zu ziehen oder für die Politik, für politische Entscheidungen, wie gehen wir mit diesem Thema Feuer um? Und das bricht sich dann heute herunter, wie können wir unsere Landschaften und die Gesellschaft, die da drin lebt, resilient gestalten gegen solche extremen Feuerauswüchse. Das sind eben im Grunde genommen die Lektionen, die wir aus der Wissenschaft in die Anwendung, in die Politik einbringen wollen.
Also Sie reisen, um zu lernen oder um zu lehren?
Das Lernen war am Anfang. Das waren so die 70er und 80er Jahre. Seit den 90er Jahren hat sich das umgedreht in das Lehren, in die Schlussfolgerungen und diese Schlussfolgerungen in Praxis einzubringen und in die Politik. Also, wobei man sagen muss, das mit dem Lernen hört nie auf.
Ich spreche mit Johann Goldammer. Es ist eigentlich ganz schön erstaunlich, dass er den Weg zur Feuerökologie gegangen ist. Denn nach dem Abitur war Johann Goldammer 4 Jahre bei der Marine. Er ist sogar Fregattenkapitän geworden und hat dann aber nicht Meereswissenschaft studiert, sondern Forstwissenschaft. Warum, Herr Goldammer, von der Marine in den Wald?
Naja, das ist so ein bisschen familiär bedingt. Meine Mutter, die kam von der Küste. Und mütterlicherseits waren das Seefahrer. Und da habe ich halt einen gehörigen Schuss Seewasser mit ins Blut bekommen. Und das war ein Muss. Ich bin zum ersten Mal mit 16 Jahren zur See gefahren auf einem Handelsschiff während der Sommerferien. Und habe dann aber gemerkt, dass ich nicht dabei bleiben sollte, sondern erstmal das Abitur. Ich wollte das damals aufgeben. Ne? Ich war angezogen von der See und vom Fernweh. Und dann bin ich halt nach dem Abitur damals zur Bundesmarine gegangen und war für mich allerdings auch von vornherein zeitlich begrenzt. Ich habe später als Reserveoffizier auch noch während des Studiums der Forstwissenschaft und im weiteren Verlauf meiner beruflichen Arbeit meine Aufgaben bei der Marine weiter erfüllen können. Aber dann ging halt die andere Herzkammer auf und das war der Wald.
Weil Ihr Vater aus dem Wald kommt?
Ja, nicht direkt. Eigentlich gar nicht. Ne? Mein Vater kommt aus einem ganz anderen Bereich, der aber sehr stark viel von dem mit inspiriert hat, was mich dann weiter getrieben oder begleitet hat. Mein Vater war Theologe, Religionswissenschaftler und hatte ein Spezialgebiet, wo er sich auch sehr stark und hauptsächlich betätigt hat. Er hat die Werke des mittelalterlichen Pharmazeuten und Arztes Paracelsus, Theophrastus Bombastus von Hohenheim herausgegeben. Da hat schon ein bisschen was abgefärbt, denn Paracelsus war ja einer derjenigen, die die Rolle der Elemente, der Elementargeister in seine Philosophien eingebracht hat. Und das waren eben Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und ich fand an sich alle diese Elemente eine ganz große Herausforderung. Und das mit dem Wasser, ja, das war die Marine.
Das hatten Sie dann erledigt, sozusagen.
Ja, also nicht so ganz, es ging ja immer noch so ein bisschen weiter. Aber,
als Hauptberuf.
Als Hauptberuf war das dann zur Seite gelegt. Und dann habe ich halt gesehen, dass die Erde, auf der die Bäume, der Wald wachsen, natürlich etwas ist, was von den anderen Elementen abhängig ist, was sie gegenseitig beeinflusst. Die Luft, die Atmosphäre, das Wasser zum Überleben, aber eben auch das Feuer, was dort vorkommt.
Und so sind Sie dann zur Feuerökologie gekommen, erst über die Meere, über den Wald zum Feuer.
Das kam im Rahmen des Studiums der Forstwissenschaft. Und da waren es zwei Personen hier an der Universität Freiburg, die dieses Thema mit inspiriert haben oder mich haben es bearbeiten lassen. Und das war erstmal der Wildökologe Gosso, später Ordinarius für Wildökologie in Wien. Der gab mir eine Seminararbeit, die ich dann dem neu berufenen Professor für Forstzoologie, Jean-Pierre Vité, der hat einfach gesagt, das müssen Sie ausbauen. Das ist eine Wissenschaft, die gibt es hier nicht. Und das habe ich dann gemacht.
Ich finde es ja so irre, Herr Goldammer. Also Sie haben sich Ihren Arbeitsplatz im Grunde genommen wirklich ja selbst geschaffen. Also sowohl Ihre Stellung am Max-Planck-Institut als auch die an der Uni Freiburg, als auch das Global Fire Monitoring Center, das haben ja Sie gegründet. Und Sie haben es sogar geschafft, dass dieses Zentrum jetzt zur UN-Strategie für Katastrophenvorsorge gehört. Also Sie müssen ein Mann mit unglaublich viel Geduld, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und Vernetzungsfähigkeiten sein.
Naja, das sind ja, wenn Sie diese Eigenschaften so an mich herantragen, sicherlich welche, die eben genau aus diesen verschiedenen beruflichen Sphären, in denen ich mich bewegt habe, inspiriert wurden. Nach der Schule, die Zeit in der Marine und die Jahre danach, wenn Sie als Kommandant für ein Kriegsschiff verantwortlich sind, dann müssen Sie knallharte Entscheidungen treffen. Sie müssen führen. Ja? Und wenn Sie Förster geworden sind, was ja der nächste berufliche Schritt war, dann müssen Sie Geduld haben. Wenn Sie als Forstmann einen Wald begründen, beispielsweise einen Buchen- oder Eichenwald, dann hat dieser Wald eine Umtriebszeit, wie wir das nennen, von zwischen 160 bis 240 Jahren. Das heißt, ein Förster, ein Waldarbeiter, der heute einen Baum pflanzt, der sieht dessen Ernte oder dessen hohes Alter nicht mehr. Das sind Generationen von Förster. Und das bedeutet Geduld.
Na, dafür haben Sie dann aber doch ganz schön viel dann noch zu Ihren Lebzeiten gesehen. Nicht zuletzt eben das Global Fire Monitoring Center und eben die Zugehörigkeit zur UN. Wie steht es denn eigentlich um die Finanzierung Ihrer vielen Aktivitäten, Herr Goldammer, in Äthiopien, in Sumatra, in Brasilien, in Deutschland?
Das ist ein ganz großer Teppich von Mosaiksteinen, aus dem sich diese Finanzierung ergibt. Das ist klassischerweise so, dass sich vieles aus Einzelvorhaben ergibt, die finanziert werden, die aber bei uns einen ganz klaren Charakter haben, die wissenschaftliche Kenntnis pragmatisch umzusetzen in Verfahren. Und das ist eben diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik, die wiederum eigentlich auch eine Wissenschaft für sich ist. Wie bekomme ich Wissenschaft umgesetzt in politisches und pragmatisches Handeln? Das, was wir im Moment mit Corona erleben, das ist eigentlich ein Vorgang, der in dieser Form, in der sich die Wissenschaft so direkt einbringen kann, gar nicht viele Beispiele hat. Er ist auch ein gutes Beispiel, dass die Politik auf Wissenschaft hört. In anderen Bereichen, gerade in diesen Bereichen, die sich sehr langsam entwickeln, im Gegensatz zur Pandemie mit Covid-19, ist die Aufmerksamkeit der Politik sehr, sehr viel geringer. In dem Zusammenhang habe ich bereits vor genau 10 Jahren zu einem ganz neuen Instrument gegriffen, in dem ich gesagt habe, dieses Zentrum in Freiburg muss sich dezentralisieren. Das ist ja das Schöne in den letzten Jahren, dass wir eigentlich mehr mit Anfragen angegangen werden, als dass wir es überhaupt leisten können. Und wir haben 2010 und dann in den Folgejahren bis letztes Jahr 5 Regionalzentren gegründet, in Südosteuropa, in Osteuropa, in der Ukraine, in Zentralasien, in der Mongolei, in Indonesien vor 3 Jahren, für Südostasien und letztes Jahr in Russland, in Sibirien. Und durch diese Dezentralisierung bewegen wir jetzt diese Verantwortung der Wissenschaft, in die Politik reinzuwirken, die dezentralisieren wir in die Regionen. Da spielt sich die Musik ab, ne? Und das läuft eigentlich ganz gut.
Herr Goldammer, es klingt immer alles so gemütlich, wenn Sie das so schildern. Aber wie gesagt, wenn man etwas tiefer einsteigt, dann sieht man, dass Sie im Grunde genommen immerzu unterwegs sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie jemals Urlaub machen. Sie haben auch eine Ehefrau. Was sagt die denn dazu, dass Sie niemals zu Hause sind?
Ach, wissen Sie, die Corona-Pandemie hat ja viele Seiten. Und eine Seite davon ist tatsächlich, dass seit der letzten Auslandsmission Anfang März ich im Wesentlichen hier im Land war, in Freiburg. Das hat es noch nicht gegeben.
So lange am Stück.
Ja, und die Stimmung zu Hause ist sehr, sehr gut. Aber ich muss dazu sagen, wir haben, als unsere Tochter klein war, haben wir Ferien gemacht. Wir haben es häufig verbunden mit Arbeiten in den nordischen Ländern. Dann sind wir halt an der Ostsee oder an der Nordsee vorbeigekommen. Aber meine Frau und meine Tochter waren sehr viel mit unterwegs. Wir konnten viel sehen. Es waren nicht die klassischen Urlaube. Aber wie gesagt, zur Kinder- und Jugendzeit meiner Tochter waren wir dann eben auch mal am Strand. Aber sonst dieses in Urlaub fahren, das kennen wir eigentlich nicht. Und ich persönlich muss Ihnen ehrlich sagen, bei den vielen Auslandsmissionen, die ich hatte und ja, vielleicht auch wieder haben werde, bin ich eigentlich immer ganz froh, zu Hause zu sein.
Johann Goldammer beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit Feuer, das heißt mit Landschaftsbränden. Vielleicht liegt es ja daran, dass er sagt, wir leben im Pyrozän, also im Zeitalter des Feuers. Herr Goldammer, woran machen Sie das fest?
Die geologische Ära, in der wir leben, wird von der Wissenschaft seit einigen Jahren einhellig als das sogenannte Anthropozän bezeichnet. Das ist ein Begriff, den der Umweltwissenschaftler, Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen, ebenfalls vom Max-Planck-Institut für Chemie, in den Ring geworfen hat und er aufgenommen wurde.
Genau, also von Menschen geprägte. Wir hatten einen großen Programmschwerpunkt dazu im Deutschlandfunk Kultur. Sie aber sprechen ja von Pyrozän.
Ja, und unser Vorschlag ist jetzt nicht, sagen wir mal, das Anthropozän über den Haufen zu werfen. Aber der wesentliche Charakter des Anthropozän ist ja, dass wir fossile Brennstoffe verbrennen. Seit Beginn der industriellen Revolution. Dass wir unsere geologische Vergangenheit, die in Form von Kohle, Gas und Öl unter der Erdkruste eigentlich liegen bleiben sollte, dass wir die eben künstlich an die Oberfläche fördern und dort verbrennen. Und mit den Verbrennungsprodukten verlagern wir sozusagen unsere geologische Vergangenheit in die Atmosphäre, denn dort landen die Verbrennungsprodukte. Und das ist der Teil 1 des Pyrozän. Es ist ein Zeitalter, in dem Feuer, die Verbrennung fossiler Energieträger, die wichtigste Rolle für globale Veränderungen ist.
Und Teil 2 ist, wenn keine fossilen Energieträger mehr da sind?
Teil 2 ist jetzt, dass die Atmosphäre zurückschlägt, dass sich durch den Klimawandel Bedingungen entwickeln, die die Vegetation der Erde brennbarer machen und die, wie wir das alltäglich sehen, beispielsweise diese sehr umfassende, lang anhaltende Feuerepisode in Australien zwischen Oktober 2019 und Anfang 2020, die Feuer, wie sie jetzt in Kalifornien brennen, und eben so langsam auch die Veränderungen hier in der deutschen Landschaft.
Wir sehen, und die Feuer in Sibirien, 37 Grad in Sibirien.
Richtig. Es ist ein ganz klarer Ausdruck, dass der Klimawandel jetzt eben auch Konditionen schafft, dass die von mir anfangs genannte arktische oder subarktische Tundra, die bisher weitgehend vom Feuer verschont geblieben ist, dass sie eben jetzt auch brennbar wird. Und das ist der Teil 2 des Pyrozän, ja, dass die weitere Entwicklung sehr stark auch davon bestimmt wird, dass eben aufgrund der geänderten Klimaverhältnisse die Erde brennbarer geworden ist.
Was können wir denn tun dagegen? Können wir überhaupt noch etwas tun?
Wir müssen etwas tun. Dazu sind wir alle ethisch und moralisch verpflichtet. Und das bedeutet, dass wir natürlich zum einen die Verbrennung fossiler Energieträger so rasch wie möglich beenden müssen und zum anderen eben das Potenzial der Natur nutzen können, über erneuerbare Energien den Energiebedarf der Menschheit abzudecken. Und dann, was den Teil 2 des Pyrozän anbelangt, eben die Landschaften, in denen wir leben und in denen die Natur überleben muss, so zu gestalten, dass sie resilient, widerstandsfähig gegen Feuer wird.
Eine Menge zu tun. Der amerikanische Umwelthistoriker Stephen J. Pine hat mal über Sie geschrieben, Ihr Hauptantrieb sei ein tief verwurzelter Idealismus. Das heißt, Sie haben noch Hoffnung? Es gibt ja manche Klimaforscher, die sagen, Leute, das Ding ist gelaufen.
Naja, wenn ich den Äußerungen der wirklich kompetenten und bekannten Klimaforscher Folge, wie zum Beispiel Schellnhuber, der ja mit seinem letzten großen Werk, das er mit einem Wort betitelt hat, Selbstverbrennung, Mojib Latif hat dieser Tage ein Buch herausgegeben über die Heißzeit, so heißt sein Buchtitel, dann sind das die Wissenschaftler, die, wie Schellnhuber sagen, Physik lügt nicht oder Physik kann nicht lügen. Ja? Das ist einfach eine Feststellung. Das müssen wir ganz realistisch vor Augen sehen. Aber es darf uns nicht davon abhalten, unser Bestes zu tun.
Der Weltbürger in Sachen Feuerökologie, Johann Goldammer, ist gerade 71 geworden. Herr Goldammer, wie geht's denn weiter mit der Feuerökologie in Deutschland, wenn Sie mal in Rente gehen?
Wie buchstabieren Sie das mit Rente? Naja, es ist so, wir müssen ja alle ganz realistisch sein. Ich habe immer gesagt, wir müssen die Fackel rechtzeitig übergeben, ja. Und dieses Übergeben der Fackel zum Beispiel in die Regionalzentren, das läuft sehr gut. Diese Generationen von Wissenschaftlern, übrigens die Regionalzentren, die ich erwähnt habe, sind alle an akademischen Einrichtungen angesiedelt, sind daher unabhängig, genauso unabhängig wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Universität Freiburg.
Und über die ganze Welt verteilt.
Und über die Welt verteilt. Und die Leiter dieser Zentren sind etwa alle so um die 10 bis 15 Jahre jünger als ich. Das heißt, wir haben jetzt für die Nachfolgezeit das Potenzial da und es sieht wirklich gut aus, dass diese Übergabe der Fackel, wenn man das mal sprichwörtlich nimmt, funktioniert. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Was hier die Situation zum Beispiel in Deutschland anbelangt, da wird sich hier eine neue Generation von Forschern und Praktikern aufbauen. Das zeichnet sich ab. Die Bundesregierung hat kürzlich ein 11-Millionen-Euro-Programm für Waldbrandforschung auf den Weg gebracht. Wir sehen, dass bei den Behörden eine Offenheit da ist, sich mit dem Thema, was bisher nicht auf dem Bildschirm war, zu befassen. Und da denke ich mal, wird sich das auch so entwickeln, wie es sich gehört. Es geht nicht ganz so schnell, das sehen wir tagtäglich, aber bewegen Sie mal einen Beamtenapparat oder einen Politiker hören ganz schnell. Das geht nicht. Also da muss man wieder diese Eigenschaft haben, nämlich Geduld.
Herr Goldammer, und für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie doch mal in Rente gehen sollten, wo werden wir Sie dann finden?
Naja, entweder am Waldrand, da ist es immer besonders schön, wenn der Wald aufs Feld oder auf die Heide trifft, oder eben an der Küste zwischen Land und Meer. Das sind bevorzugte Orte.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Goldammer, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Übers Feuer und Ihr Brennen für das Feuer.
Ich danke Ihnen.